Freddy, ich habe was Neues ausprobiert und ich glaube, du wirst mich jetzt sowas von auslachen.
Oh no, was hast du jetzt schon wieder gemacht?
Also, ich war auf femtasy.de. Wir haben ja schon ab und zu darüber jetzt gesprochen und nutzen die Plattform auch schon länger. Da gibt es über 1700 erotische Audios von Frauen für Frauen. Und da kann man so eine Umfrage machen, die einem sagt, welche Audios am besten zu einem passen.
Geil. Ich liebe sowas. So nach dem Motto, sag mir, was du magst und ich sag dir, wer du bist.
Genau so ist es. Und ich erzähl's ja jetzt auch nicht hier ohne Grund. Ich habe diese Umfrage natürlich gemacht und du, Freddy, darfst jetzt raten, was bei mir rauskam.
Schwierig. Aber ich tippe mal auf was Wildes. So ein Story-Audio, wo du die Hauptfigur bist und dich irgendwer im Aufzug verführt oder so.
Ey, Freddy, du bist wirklich gut. Gar nicht so schlecht. Es war tatsächlich eine Story, aber eher soft. Langsam aufgebaut, richtig atmosphärisch und total auf Gefühl und Spannung. Ich habe mich da direkt richtig abgeholt gefühlt, muss ich sagen.
Mir geht das ja auch ähnlich mit Fantasy. Und was ich da immer so schön finde, ist, dass es nicht darum geht, wie man aussieht, sondern es geht bei Fantasy in den ganzen Stories ja immer ums Fühlen und ist komplett bodyneutral und es geht wirklich nur, ja, um dein Inneres. Und das finde ich ja immer so spannend.
Ja, das mag ich nämlich auch sehr gerne. Und ehrlich, ich dachte am Anfang so, okay, wird das jetzt vielleicht irgendwie komisch oder irgendwie sowas? Ja. Aber es war einfach richtig schön. Ich habe danach echt besser verstanden, was mir überhaupt gefällt und was mich irgendwie ja so gedanklich abholt, weißt du?
Oh, das klingt ja richtig nach Selbstfindung mit Happy End.
Mega. Ja, total. Und das Beste, ihr könnt alle 1700 Audios einen ganzen Monat lang gratis hören, ganz ohne Risiko. 2 Tage vor Ablauf bekommt ihr dann nämlich eine E-Mail, also ganz easy ist das alles kündbar.
Und wir haben wie immer einen Code für unsere Community.
Ja, mit unserem Code DARKSECRETS, alles zusammengeschrieben, spart ihr 25 Euro auf das Jahresabo. Also, gönnt euch, macht die Umfrage auf femtasy.de und schaut, was zu euch passt. Und ich sag's euch, ihr werdet überrascht sein.
Ich mach das heute Abend direkt und wehe, bei mir kommt nicht irgendwas Wildes mit Aufzug oder so raus. Aber teilt auch gerne eure Umfrageergebnisse mit uns. Das ist natürlich sehr, sehr spannend. Also join the circle sozusagen, quatscht mit uns darüber. Und alle Infos zu Fantasy findet ihr wie immer auch in den Shownotes, bei Instagram und in unserem Linktree. Aber jetzt erstmal ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Heute sprechen wir über eine Frau, deren Leben extremer kaum hätte verlaufen können. Glamourös, widersprüchlich und sehr tragisch. Und wir tun das aus einem traurigen, hochaktuellen Anlass. Ingrid van Bergen ist vor wenigen Tagen im Alter von 94 Jahren verstorben. Eine Schauspielerin, die das deutsche Kino geprägt hat. Eine Frau, deren Biografie zwischen Leinwandglanz und Abgründen pendelte. Und deren Name für viele bis heute untrennbar mit einem wirklich spektakulären Kriminalfall verbunden ist. Und damit herzlich willkommen zurück zu einem Update von Dark Secrets mit mir, Friederike Goldkamp.
Und mit mir, Nina Lenzen. Ja, und ich würde sagen, wir haben in Folge 100, das einmal direkt als Hinweis. In Folge 100 haben wir schon mal über Ingrid van Bergen und ihr sehr bewegtes Leben und das, was Freddy jetzt gleich noch einmal zusammenfassen wird, haben wir ganz ausführlich gesprochen. Das heißt, wenn ihr Bock habt, da nochmal tiefer einzutauchen, hört gerne Folge 100 an. Aber ansonsten würde ich sagen, bevor wir zu den aktuellen Sachen rund um Ingrid kommen, einmal natürlich das, warum sie es überhaupt eigentlich in unserem Podcast geschafft hat.
Ja, ein kurzer Wrap-up, eine kurze Einordnung. Denn für viele, die es vielleicht nicht wissen, ihre Lebensgeschichte beginnt ziemlich dramatisch und ist auch von Verlust geprägt. Also Ingrid van Bergen wurde 1931 geboren und der Zweite Weltkrieg und seine Folgen prägten ihre Kindheit wirklich sehr stark. Ihr Vater fiel als Soldat an der Ostfront und sie wurde zur Kriegsweise. Und nach dem Krieg floh ihre Familie und es war natürlich eine sehr traumatische Zeit. Und in späteren Interviews berichtete Ingrid van Bergen auch, dass sie mit 13 Jahren von einem russischen Soldaten vergewaltigt worden sei. Und das ist natürlich ein Schicksalsschlag, der ihren weiteren Lebensweg sehr beeinflussen wird. Trotz dieser traumatischen Herkunft und dieser prägenden ersten Jahre fand sie ihren Weg auf die Leinwand, quasi zur Leinwand-Diva der deutschen Nachkriegszeit oder Nachkriegskinos. Und sie hatte eine sehr markante Stimme, sehr verführerisch und hatte eine große Wandlungsfähigkeit. Sie spielte in unzähligen Filmen mit, in Thrillern, Krimis, Edgar-Wallace-Verfilmungen, als Femme Fatale, als Model, Barfrau. Und sie bewies immer, dass sie sehr vielseitig, mutig und auch unbequem sein konnte in der Wahl ihrer Rollen. Und in ihren Glanzzeiten, kann man wirklich sagen, war sie eine der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen. Sie drehte über 200 Filme, wirkte sogar an der Seite internationaler Stars mit und ja, galt als Sinnbild glamouröser Verführung zu der Zeit. Doch wie so oft in unserem Podcast oder wie so oft im Rampenlicht lauern natürlich auch Dämonen, Vergangenheit, Schmerz, Verlust und Sehnsucht. Und das sollte alles 1977 in einer Nacht eskalieren, die ihr Leben für immer veränderte. Und an dieser Stelle ein kleiner Disclaimer. Vielleicht hört man ganz leise im Hintergrund mein Kind ein bisschen spielen. Keine Sorge, ich habe es nicht alleine gelassen. Er spielt gerade mit dem Papa. Und wir haben keinen Babysitter bekommen. Deswegen, genau, verzeiht es uns, wenn man ganz leise im Hintergrund ihr glückliches Gequietsche hört. Genau, und damit weiter zum Jahr 1977. Und zwar zu der verhängnisvollen Nacht, war der 2. auf den 3. Februar. Und es war eine kalte Februarnacht am Ufer des Starnberger Sees. Und die Villa dort am Starnberger See wurde dann zum ja, Unglücksdomizil. Der Liebhaber von Ingrid van Bergen, der Finanzmakler Klaus Knaht, sollte nach Hause kommen. Verspätet. Und das wie so oft in der Zeit. Und für sie war es nicht das erste Mal. Sie wartete auf ihn und wartete und wartete. Und die Eifersucht nagte an ihr und gewisse Zweifel fraßen ihre Ruhe und ließen ihr auch keine Ruhe. Und der Alkohol floss an dem Abend. Sie trank Gin, Wein. Sie hatte vielleicht auch ein paar Stimmen im Kopf, kennt man ja, wenn man auf den Partner sauer ist, dass man sich ärgert. Erinnerungen, Hoffnung, verletzte Gefühle. Und später erzählte sie, sie habe Fotos verbrannt vor dem Kamin. Bilder gemeinsamer Stunden, Hoffnung, Liebe und Versprechen. Und als er dann endlich nach Hause kam, soll er gesagt haben, er wolle gehen, und zwar für immer. Und im Schlafzimmer holte er seinen Koffer und eine Waffe, eine Smith & Wesson Kaliber 38. Das war übrigens nichts Besonderes für ihn, die hatte er ganz oft bei sich. Und dann gab es ein letztes Gespräch und dann eskalierte alles. Laut ihrer späteren Aussagen gab es ein Handgemenge, der Streit eskalierte und dann gab es einen Knall. Und sie selbst war am Abzug. 3 Schüsse fielen, der erste soll durch ein Fenster gegangen sein, so erzählt man. Und die nächsten beiden trafen Klaus Knaats in Brust und Bauch. Der Mann brach auf der steinernen Außentreppe zusammen und später fand die Polizei die Waffe übrigens im Pool. Sie rief selbst die Polizei und ihr ja, Liierter starb kurz später. Im Prozess, den gab es natürlich dann auch, gab es dann den Ruf der schwarzen Witwe. Sie wurde übrigens nicht als kaltblütige Mörderin verurteilt, sondern als emotional instabile und alkoholbeeinträchtigte Frau. Sie bekam wegen Totschlags mit verminderter Schuldfähigkeit 7 Jahre Haft. Sie wurde also nicht zum Mord verurteilt. Im Sommer 1979, nach etwa 2,5 Jahren, zogen Gutachter Bilanz und sie konnte das Gericht überzeugen, sie vorzeitig aus der Haft zu entlassen, nach ungefähr 5 Jahren, zwar 1981. Zu dieser Zeit hatte Ingrid van Bergen übrigens 2 Kinder. Und die erlebten dieses ganze Drama natürlich mit, wie ihre Mutter rasend vor Eifersucht und mit 2,1 Promille im Blut ihren Geliebten in Starnberg erschoss. Und in den 5 Jahren, die Ingrid van Bergen in Bayern im Frauenknast saß, durfte sie ihre Töchter, damals 20 und 13 Jahre alt, nur 2-mal im Monat für eine halbe Stunde sehen. Und das soll sie wirklich, ja, zerfressen haben und fertig gemacht haben, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Nach ihrer Entlassung, nur 9 Jahre danach, sollte sie den nächsten Schicksalsschlag erleben. Und zwar einer ihrer 2 Töchter verstarb tragisch jung. Sie hieß Caroline und bei Caroline wurde Krebs diagnostiziert. Er hatte damals schon gestreut und bei der Operation, die sie eigentlich heilen sollte, verstarb sie. Und diese Nachricht von ihrem Tod hat Ingrid van Bergen damals auf dem Anrufbeantworter vorgefunden. Und sie hat natürlich den Rest ihres Lebens um ihre Tochter getrauert. Und dabei hatte sie immer eine Frau an ihrer Seite, Linda Schnitzler. Ja, eine Wegbegleiterin, die sie übrigens im Knast kennenlernte. Aber dazu weiß Nina auch mehr.
Ja, das kann man schon mal sagen. Linda war bis zuletzt an Ingrids Seite. Das war wirklich so ihre beste Freundin. Wahrscheinlich auch durch diese sehr prägenden Momente, die sie beide irgendwie teilten, ne? Dass sie sich im Gefängnis kennengelernt haben und danach halt eben. Aber ich fange von vorne an, bevor ich jetzt hier einiges vorwegnehme. Also dieser Prozess und diese Tat, das war natürlich irgendwie gefühlt die tragischste Hauptrolle, die sie in ihrem Leben jemals spielen musste, ne? Und das hat natürlich auch ihr Leben doch ein Stück weit verändert, denn ihre Karriere vor allem hat danach natürlich einen riesigen Knick erlitten. Also sie wurde dann 1981 aus der Haft entlassen, hat die Strafe verbüßt und sie konnte dann nicht so wirklich an ihre alten Erfolge anknüpfen. Also das, was Friedi eben alles geschildert hat, das war natürlich eindrucksvoll und sie war wirklich sehr, sehr erfolgreich und das hat natürlich, kann man sich ja vorstellen, danach erstmal gar nicht funktioniert. Sie hat in einigen Rollen in Krimi- und Familienserien mitgespielt, hat sich auch irgendwie schrittweise ins Filmgeschäft zurück, ja, gehangelt, kann man fast sagen, ne, und hat dann auch einige Rollen irgendwie dann doch gespielt, die tatsächlich irgendwie, ja, so ein bisschen Comeback-würdig waren. Zum Beispiel 1984 hat Rosa von Braunheim, ein sehr bekannter Regisseur, hat sie dann in eine, ja, so eine Arthouse-Verfilmung mit reingezogen. Horror Vacui, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Jedenfalls, das war so ihr, ja, berufliches Comeback nach dem Gefängnis und das war dann einer der Meilensteine nochmal. Sie hat unter anderem dann aber auch in Hotel St. Pauli einen Fall für zwei. Also so immer wieder mal hat sie was gemacht, aber so richtig groß wurde es tatsächlich nicht mehr. Sie hat in ungefähr 170 bis 200 Filmen und TV-Produktionen mitgewirkt. Der große Wendepunkt kam dann aber eigentlich erst 2009 tatsächlich, als sie im Dschungelcamp mitgemacht hat. Und sie wurde dann auch Siegerin. Sie hat die Herzen der Zuschauerinnen gewonnen und wurde mit 77 Jahren zur ältesten Dschungelkönigin der Show-Historie gewählt. Ihr offenes Geständnis vor allem über die Nacht, die ihr Leben verändert hat, das machte sie natürlich erneut zum Gesprächsthema. Also die hat da wirklich vor diesem berühmt-berüchtigten Feuer in der Nacht, hat sie da echt drüber gesprochen und auch gesagt, wie sehr sie diese Nacht in ihren Albträumen verfolgt. Dass sie da so offen mit umgegangen ist, hat die Zuschauerinnen anscheinend überzeugt. Und das war so ein bisschen, ja, kann man fast sagen, ein Beweis für ihre Stärke und ihren ungebrochenen Willen, dass sie sich den Herausforderungen ihres Lebens einfach stellt. Also ich weiß jetzt nicht, ich habe da mir dann doch einige Gedanken drüber gemacht, als ich das so vorbereitet habe, gedacht, okay, krass, dass sie sich da wirklich hinsetzt und da nochmal so drüber spricht, wo die genau weiß, dass ganz Deutschland wahrscheinlich das irgendwie mitkriegen wird. Das ist schon auch mutig, ne, weil es hätte auch voll nach hinten losgehen können. Aber
ja, vor allem die Tatsache geschuldet, dass sie auch trotzdem einfach den Klaus Natz erschossen hat.
Ja, ja, genau, richtig.
Also,
ja, und das ist schon krass. Das ist total krass, vor allem wenn man so überlegt, dass das halt in den Köpfen der Menschen ja damals war, aber wenn man dann so ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte vorausspult und dann ist man 2009 und das gucken natürlich auch irgendwie, sag ich mal, eine jüngere Generation, die dich vielleicht entweder A, gar nicht kennen oder zumindest nur mal von dir gehört haben, aber vielleicht die Vergangenheit nicht so hundertprozentig auf dem Schirm haben, spätestens dann ist das natürlich nochmal in aller Munde, ne? Und sie serviert es sozusagen selber nochmal, aber es zeigt halt eben, dass sie sich damit krass auseinandergesetzt hat, finde ich, und ja, dazu steht und das irgendwie so für sich eingeordnet hat. Und danach, also so habe ich das dann auch empfunden, haben das der Großteil wahrscheinlich der Bevölkerung auch irgendwie empfunden, weil danach war sie in super vielen Talkshows auch eingeladen, zum Beispiel Inas Nacht, das ist ja ein sehr renommiertes Format. Ja, und sie war dann irgendwie wieder da, ne? Sie war bei Hart, aber fair, bei Anne Will, also wirklich so sehr seriöse Talkshow-Formate. Das war tatsächlich so ein bisschen, sagt sie auch selber später, ja, so ein Meilenstein dann nochmal. Es gab dann nochmal 2017, ich erwähne es nur, weil es irgendwie auch funny ist, hat sie bei Sharknado 5 mitgespielt. Das ist ja dieser Trash-Kultfilm, was so ein bisschen weird auch einfach ist. Aber da hatte sie so eine Mini-Rolle. Aber ansonsten hat sie sich eigentlich komplett zurückgezogen. Also 1994 ist sie dann nämlich zum Beispiel nach Mallorca auf eine Finca gezogen, wo sie sich dem Tierschutz widmete. Das war so ihr Herzensprojekt und hat zeitweise über 100 Tiere aufgenommen und versorgt. Also wirklich schön. Und ist dann aber 2001 ungefähr mit einigen dieser Tiere auch zurück nach Deutschland gekehrt und hat dann bis zuletzt eben auf so einem ehemaligen Bauernhof in der Lüneburger Heide gewohnt. Da hatte sie dann 2020 einen Oberschenkel-Halsbruch und weitere gesundheitliche Probleme auch. Und dann war sie komplett auf die Hilfe ihrer Freundin Linda angewiesen, die sie ja, wie gesagt, während des Gefängnisaufenthalts kennengelernt hat und die sie dann so ein bisschen, ja, versorgt hat, unterstützt hat. Das war wie so eine Frauen-WG, kann man sich das vorstellen. Die haben da wirklich zusammen gewohnt und sich irgendwie eine ganz gute Zeit gemacht, ein Schicksal geteilt, ne. Das verbindet natürlich, wie gesagt, auch, ja, einfach so eine Ex-Knasti-WG, könnte man sagen. Und da wurde natürlich auch mehrfach, die wurden mehrfach besucht, die beiden Frauen. Und da hat man jedes Mal, ich habe mir so alte Drehs auch angeguckt, jetzt bei uns auf dem Server, ja, die hatten irgendwie eine witzige Dynamik miteinander, ne. Also die waren wirklich toll, irgendwie so in ihrer Freundschaft. Und Linda hat sie unterstützt mit allem, weil nicht nur dieser Oberschenkel-Halsbruch und irgendwie damit einhergehende gesundheitliche Probleme, auch bis zuletzt hat Ingrid immer weiter ihr Augenlicht verloren. Also die wurde blind und hat da nichts mehr gesehen und war natürlich noch viel mehr auf Hilfe von außen angewiesen. Mhm. Und das ist eben auch etwas Tragisches, weil, so hat sie auch gesagt und Linda dann später auch nochmal, sie hatte kaum Geld. Also eine ganz, ganz geringe Rente, das heißt irgendwie eine Pflegerin oder ein Pflegeheim oder sowas, das hätte sie und konnte sie sich gar nicht leisten. Das heißt, je mehr sie ihr Augenlicht verloren hat, desto, ja, dramatischer wurde es natürlich irgendwie, desto bewusster wurde sie auch, dass sie kaum Geld hat. Umso schöner, dass sie Linda hatte, die halt eben sich so ein bisschen um sie gekümmert hat. Es gab dann irgendwie auch in diesen Drehs so Momente zum Beispiel, also Ingrid hat dann immer wieder auch Fanpost bekommen zu ihrem Geburtstag oder so, haben die Leute ihr geschrieben und das konnte sie natürlich auch alles nicht mehr lesen. Also hat Linda ihr das dann immer vorgelesen, das ist ganz süß irgendwie. Genau, also die hat sich um all das irgendwie so ein bisschen gekümmert. Es wurde aber immer dramatischer und Linda hat dann auch gesagt so, also Ingrid ist super tapfer, sie meistert ihr Schicksal wunderbar und jammert nicht. Sie möchte keine Schwäche eingestehen und dann eben, dass eine Pflegerin aus Polen oder Ungarn wäre gut, aber das kann sie sich nicht leisten, ein Seniorenheim schon gar nicht. Das Gesundheitssystem in Deutschland ist nicht gerecht. Gut, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, aber nur, damit ihr da noch einmal so eine Einordnung habt, wie dramatisch es wirklich war. Und kleiner Side-Fact aus meinem Berufsalltag, wir haben in den letzten Wochen ganz oft über Ingrid van Bergen gesprochen, in den Konferenzen auch immer, weil dann halt rauskam, dass sie jetzt eben komplett erblindet ist auf beiden Augen und nun mal jetzt eben halt Mitte 90. Und dann haben wir gesagt so, puh, also irgendwie haben wir, das kann ja nicht mehr so lange irgendwie gut gehen. Dann haben wir noch überlegt, ob wir sie nochmal zu Hause besuchen, irgendwie nochmal mit ihr drehen. Und dann hat aber auch Linda direkt gesagt so, Leute, eigentlich seid ihr immer irgendwie herzlich willkommen hier, aber der geht's gerade wirklich nicht gut. Mhm. Und die ist halt einfach, also sie war nun mal jetzt, muss man jetzt einfach auch mal sagen, alt, ne? Und
klar.
Und sehr, ja, gesundheitlich halt eben nicht mehr auf der Höhe. Und so kam dann eben die Nachricht, dass sie am 28. November 2025 im Alter von 94 Jahren zu Hause eingeschlafen ist. Linda hat sie morgens leblos im Bett gefunden und eben dann auch geschildert. Und ich finde es ein sehr tröstlicher Gedanke, dass sie eben friedlich eingeschlafen ist und hatte einen wohl sehr entspannten und schönen Gesichtsausdruck. Und relativ schnell war dann auch klar, dass es also, da wurde gar nicht weiter ermittelt oder so, weil sie halt eben einfach eingeschlafen ist. Und das hat Linda dann auch noch erzählt, dass sie auch am Ende gesagt hat, dass sie sterben wollte. Also ich zitiere einmal Linda, sie hat zu mir gesagt, ich möchte jetzt sterben, es ist Zeit. Sie konnte nichts mehr sehen und nicht mehr laufen. In der Nacht habe ich ihr noch warme Milch mit Honig aus der Schnabeltasse gegeben. Jetzt ist sie friedlich hinübergegangen. Und ja, da dachten wir, okay, das ist jetzt irgendwie wie so eine abschließende Folge über diese Frau, ne, weil wir über dieses Thema ja so ausführlich, wie gesagt, schon mal gesprochen hatten und die so ein bewegtes Leben hatte. Und ich finde, all das, was sie in der Vergangenheit da irgendwie was passiert ist, also A, vor allem der viel zu frühe Tod der eigenen Tochter, dann natürlich dieser, ja, aus Eifersucht und irgendwie wahrscheinlich sehr viel Alkohol ja im Spiel, was das gefördert hat, eben dieser schicksalhafte Abend, wo sie da eben abgedrückt hat. Wenn man so überlegt, was diese Frau schon alles hinter sich hat, finde ich, und das meine ich jetzt gar nicht werten, ne, also dass die da ihren Ex-Geliebten da irgendwie abgeknallt hat, auf gut Deutsch gesagt, das natürlich geht eigentlich gar nicht, aber irgendwie ist sie damit ja auch sehr mit sich ins Gericht gegangen, so hatte ich immer das Gefühl.
Das hat das Gericht ja auch so gesehen, ne? Deswegen durfte sie auch früher raus, weil sie wohl sehr viel Reue gezeigt hat, an sich gearbeitet hat und dann nach 5 Jahren das Gefängnis schon verlassen durfte. Ich bin sehr zwiegespalten, was sie angeht. Ein sehr bewegtes Leben. Also hört euch unbedingt Folge 100 an. Auch ihre Kindheit hat mich sehr mitgenommen, sehr gerührt. Auch danach, wir sind viel auf ihre frühe Karriere eingegangen, auf die verschiedenen Liebhaber, die sie hatte und haben versucht, herzuleiten, wie das in dieser schicksalhaften Nacht, was alles passieren musste, damit es darin gipfelt sozusagen, ne? In dass sie halt 3-mal abdrückt. Nichtsdestotrotz hat sie 3-mal abgedrückt, das darf man auch nicht vergessen. Mm-mm. Das passiert auch nicht mal eben so.
Ja.
Und da habe ich dann immer so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit. Und ich weiß noch, als sie dann Dschungelkönigin wurde und dann auch bei RTL durch die Flure gegangen ist, habe ich auch gedacht so, das ist einfach eine Mörderin, die hier rumläuft.
Ja, ja, total. Klar.
Das ist, irgendwie ist das total abstrakt und ganz Deutschland ist auf einmal Fan von ihr. Und ich denke mir so, sie hat jemanden umgebracht. Okay. Mhm. Aber ja, sie hat ein sehr bewegtes Leben, ganz, ganz traurig mit ihrer Tochter. Das hat mich auch sehr mitgenommen, gerade weil es eine Operation sein sollte, die ihre Tochter heilt und dann verstirbt sie dabei. Ist natürlich sehr tragisch und muss sagen, ihre Schwester, ihre Knastschwestern-WG finde ich herrlich, fand ich immer sehr amüsant mit der Linda und freue mich irgendwie dann doch am Ende des Tages, dass sie da jemanden hatte, der auf sie aufgepasst hat. Also, wie ihr merkt, ich habe keine richtige Meinung zu dieser Frau. Ich finde, ich freue mich natürlich, dass sie jetzt einfach einschlafen konnte. Ein, wie ich finde, zu Hause einzuschlafen ist ein schöner Tod. Und dass sie jemanden bei sich hatte und nicht alleine war. Aber ja, wie gesagt, hört euch gerne nochmal Folge 100 an über ihr bewegtes Leben und dann lasst uns darüber sprechen. Bei Instagram findet ihr uns, bei Spotify, wie immer. Und dann freuen wir uns nächste Woche, oder?
Ja, weiter geht's dann. Wenn wir auch auf jeden Fall was wir auch für diese Woche, kleines Side-Fact auch mal wieder, angedacht hatten, war die Doku von 50 Cent über hier.
Mann,
wie heißt P. Diddy, so, sorry. Komplette Wortfindungsstörung. Das wollen wir natürlich uns auch genauer angucken. Die kommt, wenn ihr heute am Veröffentlichungstag der Folge, also am 2.12., wenn ihr die Folge da hört, heute kommt auch diese Doku raus. Friedi und ich werden uns die auf jeden Fall reinziehen und sehr, genau, sehr, sehr sicher auch eine Folge drüber machen.
Ja, wir nehmen gerade auf am 1.12., also am Montag, sie ist noch nicht da und wir wollten uns jetzt auch nicht über Teaser unterhalten, sondern uns dann mal in Ruhe diese Doku anschauen, über die wir ja schon so viel gesprochen haben und dann auch über die Hintergründe, wie eigentlich das dazu kommt, dass 50 Cent so eine Doku macht. Super, super spannend. Morgen alle schauen. Wir machen mal ein kleines Dark Secrets Netflix-Abend und freuen uns dann, den ganzen heißen Scheiß mit euch zu besprechen.
So, mehr habe ich nicht hinzuzufügen. Habt einen schönen Tag, ihr Lieben. Wir freuen uns auf die nächste Folge.
Happy Day, bye.
Dieser Podcast wurde produziert von der Podcastagentur an der Alster.